Nou, wat het. Ja, ich möchte euch heute bei unserem heutigen Predigtext zurücknehmen, immer fast 3000 Jahre in das Reich Israel zur Zeit König Salomos. Aber Salomo ist bereits tot. Nach dem Tod Salomos wurde sein Königreich in Juda im Süden und in Israel im Norden eingeteilt. König Jerobeam war von 926 bis 907 vor Christus König von Israel. Jerobeam hielt sich nicht an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern stellte in Bethel und Dan goldene Kälber und Altäre auf und opferte dort. Eines Tages schickte der Herr einen Mann Gottes zu ihm, der ihn vor dem Zorn Gottes warnte. Als aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und sprach: Greift ihn! Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der König hob an und sprach zu dem Mann: Flehe doch den Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie vorher war. Und der König redete mit dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und labe dich, ich will dir ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zum König: Wenn du mir auch die Hälfte deiner Gabe gäbest, so käme ich doch nicht mit dir, denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. Denn es ist mir geboten durch des Herrn Wort: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und er ging einen anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Soweit, so gut. Nur heute geht es nicht um König Jerobeam. Es geht weiter mit dem Mann Gottes. In Bethel lebte ein alter Prophet, und als dieser erfuhr, was der Mann Gottes getan hatte, ritt er ihm nach und lud ihn in sein Haus ein. Der Mann Gottes sprach aber: Ich kann nicht mit dir umgehen und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort, denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn. Der Prophet sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin: führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Und er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Hause. Also ich habe das Ganze ein bisschen gekürzt, weil das immer mit dem Brot und Wasser so kompliziert wiederholt worden ist. Als sie aber zu Tisch saßen, kam das Wort des Herrn zum Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war: So spricht der Herr: Weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, und umgekehrt bist, Brot gegessen hast und Wasser getrunken an dem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kam, wie es kommen musste. Nach dem Essen gab der alte Prophet dem Mann Gottes seinen Esel und er ritt los. Und unterwegs wird der Mann Gottes von einem Löwen zerrissen. Der alte Prophet erfährt davon, lässt den Toten holen und in seinem eigenen Grab bestatten. Er befiehlt noch: Wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grabe, in dem der Mann Gottes begraben ist, und mein Gebein legt neben sein Gebein. Und die Pointe der Geschichte war dann noch: Nach all diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Und dies geriet zur Sünde dem Hause Jerobeams, sodass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Liebe Freunde, als ich diese Geschichte gelesen hatte, war ich erst einmal geplättet. Das hatte ich nicht erwartet. Ich fragte mich, was hat der Mann Gottes denn getan, dass er so ein Schicksal erleiden musste? Gut, er hatte Gottes Befehl nicht befolgt, aber das taten andere auch nicht, ohne gleich sterben zu müssen, zum Beispiel Jona. Und er tat es auch nicht aus eigenem Antrieb, der Einladung des Königs hatte er ja widerstanden. Aber dann kam ein Prophet aus Bethel, auch ein Mann Gottes, dazu noch älter und weiser, und sagte ihm: Ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin, führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Gut, man kann einwenden, der Herr hat es nicht selbst zu ihm gesagt, aber vielleicht hatte der alte Prophet ja den besseren Draht zu Gott. Jedenfalls kostet ihn diese Ungehorsam das Leben und auch noch auf so grausame Weise, dass er von einem Löwen zerrissen wird, während der götzendienerische König erst einmal davonkommt, genauso wie der lügende Prophet. Das hat mich schockiert. Als Organ der Rechtspflege muss ich sagen, da steht die Strafe in keinem Verhältnis zum Verstoß. Und was mich am meisten verstört hat, war, dass diese Seite Gottes so gar nicht in das Bild passte, das ich von ihm habe. Und das ist die eigentliche Krux an der Sache. Ich habe ein Bild von Gott. Und das war mir selber nicht einmal so richtig bewusst. Sich ein Bild zu machen, also eine Vorstellung von jemandem oder etwas, ist nichts Ungewöhnliches. Jeder von uns macht das. Wenn ich zum Beispiel irgendwo anrufe, bildet sich mit dem ersten Kontakt schon eine Vorstellung des Gegenüber. Ist das Gespräch angenehm und freundlich, schließe ich oft auch, dass die Person auch so ist. Genauso umgekehrt, wenn das Gespräch genau das Gegenteil war. Jeder macht sich ein Bild, nicht nur mit den Augen, sondern mit allen Sinnen, und das trägt man mit sich herum. Ich bin sicher, dass die meisten von euch ein schönes Bild von mir haben. Aber wenn ich beruflich jemanden am Wickel hatte, hat er sicherlich ein weniger schönes Bild von mir. Bilder sind oft plakativ und im Falle von Abbildungen sind sie auch nur zweidimensional. Bilder prägen sich so tief ein, dass sie die eigentliche Person oft sogar überdecken. Der Schauspieler Sigurd Fitzek spielte 1964 in der Krimiserie Stahlnetz in der Folge Rehe den Kindermörder Willi Funke. Er berichtete später, dass er auf der Straße angegangen und angeschrien wurde, warum er eigentlich nicht im Gefängnis wäre. Das mag nun ein Extrembeispiel sein, kann aber auch mit der These Albert Einsteins zusammenhängen, der meinte, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das Problem ist, Bilder prägen sich ein. Sie manifestieren sich aus einer zarten Bleistiftzeichnung, die man noch ausradieren kann, wird ein Ölgemälde, aus einer flüchtigen Skizze ein in Stein gemeißeltes Relief. Ich weiß noch, im Kindergarten gab es ein unsympathisches Mädchen namens Barbara. Es dauerte lange Zeit, bis ich mit dem Namen Barbara keine schnatternde Zicke, die dazu auch noch nicht gut riecht, mehr verband. Ich habe einige sehr sympathische Barbaras getroffen, aber manchmal war es echt schwer, hinter dem Bild, das ich hatte, die wahre Person zu sehen. Wenn es bei Menschen schon so ist, warum soll es dann bei Gott anders sein? Weil er Gott ist? Weil er allmächtig ist? Weil er allwissend ist? Wenn es so wäre, dann müsste ja niemand ein Problem mit Gott haben. Aber die Systematik ist dieselbe. Wenn wir uns ein Bild von Gott machen, dann prägt sich das ein. Und wenn Menschen ein Bild von Gott vermittelt wird, das ihnen widerstrebt, dann haben sie ein Problem. Wir nennen Gott Vater. Wenn jemand keinen Vater hat oder wenn ihm erzählt wird, dass sein Vater nur ein Schwein gewesen wäre, wenn jemand seinen Vater als jähzornigen, unbeherrschten und ungerechten Haustyrannen erlebt hat oder vielleicht gar noch Schlimmeres, dann kann ich sagen, dass er oder sie mit dem Vaterbild Gottes ein gewaltiges Problem hat. Wir nennen Gott Herr. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, sich ein- oder unterzuordnen, wird ihm das keine Hilfe sein. Wir nennen Gott Richter. Wenn jemand dazu neigt, sein Fehlverhalten überzubewerten, wird er immer in Angst vor Strafe leben. Wir nennen Gott allwissend, und das kann uns schon allen Angst machen, wenn unsere kleinen und großen Geheimnisse nicht verborgen bleiben werden. Wir sind enttäuscht, wenn wir von Katastrophen hören, wo Hunderte und Tausende ihre Wohnung, ihre Gesundheit oder das Leben verlieren und fragen: Wo bist du, Gott? Wir hören von Schicksalsschlägen, erleben vielleicht im eigenen Umfeld oder der Familie, wie Krankheit und Tod wüten und fragen: Gott, warum hast du das alles zugelassen? Hiob hat Gott diese Frage gestellt und Gott hat ihn in seine Schranken verwiesen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Und auch wenn die Bilder Gottes positiv belegt sind, wenn ich mich als erwachsener Mann in die Vaterhände Gottes zurückziehen kann, wenn ich weiß, dass der Herr es gut mit mir meint, ein Richter, der wirklich alles gerecht betrachtet, und ich weiß, dass ich vor einem allwissenden Gott meine kleinen Heimlichkeiten offenlegen kann, damit sie nicht in einer Ecke meines Herzens faulen und Schimmel ansetzen. Selbst wenn alle Bilder Gottes wunderbar und farbenprächtig sind, hell und freundlich, so bleiben sie doch nur Teilchen von Gott. Paulus vergleicht das im 1. Korinther 13. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jedes Bild von Gott engt mich ein. Jedes Bild von Gott beschränkt ihn. Mit jedem Bild von Gott machen wir ihn zu unserem Gott. Dann wird aus dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, mein privater Hausgötze, den ich mir bequem aufs Regal stellen kann und dem ich sein Haupt tätscheln kann, wenn es mir nicht gut geht. Als König Salomo den Tempel einweihte, betete er zum Herrn. Er sagte: Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Die Psalmen sind voll vom Lob Gottes. Sie beschreiben die Größe und das Werk seiner Hände. Aber sie können die Größe und Persönlichkeit Gottes auch nicht fassen. Gott ist unbegreiflich, aber das macht ihn für viele auch nicht greifbar. Das große Dilemma mit Gott: Er ist nicht greifbar. Kein Wunder also, dass sich die Heiden lieber ein Pantheon mit Göttinnen, Göttern, Halbgöttern, sonstigen Göttern und Naturgeistern angeschafft haben. Wer schon mal die griechischen Sagen gelesen hat, dem wird es ganz schwindelig. Und diese Götzen sind dann schon wieder so menschenähnlich, dass man sich lieber an den einen Gott hält. Aber wie hat Gott dieses Dilemma gelöst? Johannes schreibt: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott weiß, dass wir ihn nicht begreifen können. Gott weiß, dass er zu groß für uns ist. Er wusste das immer. Er sprach mit Abraham und rang mit Mose, rang mit Jakob. Er hat sich Mose im brennenden Dornbusch gezeigt. Er ging dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten als Wolken- und Feuersäule voran. Er sprach zum Volk und den Königen Israels und Judas durch Propheten. Er suchte die Beziehung zum Menschen und fand sie durch Jesus Christus. Er, Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott, macht Gott für uns greifbar. Mit ihm brauchen wir uns kein Bild mehr von Gott zu machen. Jesus verspricht, dass er uns frei macht, damit wir wirklich frei sind. Als er auch frei macht von unseren falschen Bildern von Gott unserer persönlichen Einengung, unserer Vergötzung Gottes. Freimacht von den Ängsten vor einem übermächtigen Gott und Freimacht von den Enttäuschungen, wenn unser Gottesbild unsere Erwartungen nicht erfüllt. Und er macht uns frei zu erkennen, dass er der Herr, dass er Gott ist und uns keine Rechenschaft schuldig. In unserer heutigen, ich-zentrierten Welt, wo sich jeder für den Nabel der Welt hält, ist das wahrscheinlich die schwerste aller Selbsterkenntnisse. Paulus verheißt uns: Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Amen.